بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا وألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في اللقاء الثاني في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال بمدينة هايلبرون، والتي هي بعنوان جوامع الكلم في بيان حق المسلم على أخيه المسلم. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Liebe Geschwister, ihr seid wiederum herzlich eingeladen zu dem Unterricht oder zu dem Seminar, was wir hier in der Bilal Moschee organisieren. Der Sheikh Sayyid Abd al-Ati, der Imam von der Moschee Sulzbach, ist ja für die einen von euch nicht ganz unbekannt. Er war ja damals öfter hier, hat er regelmäßige Vorträge gemacht. Sie waren zeitlang mit der Dawa in deren Umgebung beschäftigt. Und Allah Azza wa Jalla hat nach dieser Pause es wieder zugelassen bzw. wieder erlaubt, dass er uns hier besucht, und vielleicht wird er uns demnächst auch öfter besuchen, dass wir noch mehr von solchen Treffen organisieren. Wir haben das Motto dieses Seminars genannt, Jawami' al-Kalim, fi bayani haqq al-Muslim ala akhihi al-Muslim, sinngemäß die zusammenfassende Worte bei der Aufklärung der Rechte des Muslims gegenüber seinem Bruder, dem Muslim. Und der Sheikh, der hat schon einiges erwähnt, was wir heute in dem Dars von Asr gesehen haben, diese Einführung. Inshallah ta'ala machen wir jetzt weiter, aber er wollte euch auch noch mit dem Gruß des Islam begrüßen. Und daher, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, und seid ihr herzlich willkommen in diese Versammlung, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala hervorruft.
في المحاضرة الأولى مهدنا لهذا الموضوع الهام المهم بجملة من القواعد العلمية الهامة التي ينبغي على كل طالب علم أن يعيها في هذا المضمار، وهو الحديث عن قضية الحقوق. وفي هذا اللقاء نواصل، فما حديث الباب الذي سوف يكون العمدة في المادة العلمية، هو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله، ف فشمته وفي رواية فسمته بالسين وهي رواية مسلم وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف مع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حق المسلم. ما المقصود بالحق؟ الحق هو الشيء الثابت. حق المسلم على يوحي بالوجوب، يوحي بالوجوب، والوجوب إما أن يكون على العين وإما أن يكون على الكفاية. فعندنا ما يسمى بفرض العين، وهناك ما يسمى بفرض الكفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، بحيث لا ينوب غيرك عنك فيه. الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ففرض العين هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، يجب على كل مسلم ومسلمة، ولا ينوب غيرك عنك فيه. نعم خير إن شاء الله، ننتظر بس الكهرباء. فرض العين هو ما يجب على كل مسلم ومسلمة عينا، بحيث من فعله يثاب ومن تركه يأثم ويتوعد بالعقاب. فرض العين من فعله يثاب ومن تركه يأثم ويتوعد بالعقاب. لا تقول يعاقب، لماذا؟ لأنه في المشيئة، وما أدراك أنه يعاقب. لا تقطع بالعقوبة، وده خلل عند البعض، لأن ده منهج المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالمعصية، يكفرون بالكبيرة، فمرتكب الكبيرة عندهم كافر وفي الآخرة مخلد في النار. الخلاف بين الخوارج والمعتزلة خلاف لفظي فقط، يعني المعتزلة قالوا إيه؟ هو في منزلة بين المنزلتين. يعني يا جماعة هو مؤمن؟ لا مش مؤمن. طب كافر؟ لا مش كافر. ما ليه؟ قالوا حطه في النص. ماشي، يعني نسميه فاسق؟ ماشي فاسق. طب حكمه إيه في الآخر يا جماعة؟ قالوا مخلد في النار. عملتوا إيه؟ الخوارج كانوا أصرح بقى، قال لك لا هو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. فحضرتك لما تيجي تقول إن تارك الواجب معاقب يبقى ده خلل في المنهج. نقول لك لا، نقول الواجب العين من فعله يثاب ومن تركه يأثم وفي إثم ويتوعد بالعقاب. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني ربما يترك المرء بعض الواجبات العينية في الحياة الدنيا ولكنه يوم القيامة لا يعاقب. لا يعاقب كيف؟ أقول لك كيف. هناك ما يسمى بموانع تطبيق العقوبة، موانع تطبيق العقوبة في الآخرة، منها التوبة النصوح. قد يكون بعض الناس عندهم خلل جسيم في كثير من الواجبات، مقصر في أمر الصلاة، مقصر في بر الوالدين، مقصر في كثير من الواجبات الشرعية، ولكن قبل الموت يمن الله عز وجل عليه بتوبة نصوح، وكلكم يعلم التوبة تجب ما قبلها، وبالتوبة تبدل السيئات إلى حسنات. أهو ده كان تارك واجبات، أيوة، لكن تاب، خلاص انتهت القضية. طيب يبقى ده مانع، عشان كده من الخطر الحكم على الأحياء، لا تدري كيف يختم له، وما أمر قاتل المئة نفس منكم ببعيد، ده في السنة الصحيحة، وتاب الله عليه وقبله الله، مجرد بس أنه توجه للبلدة الصالحة، مات في الطريق لم يفعل خيرا قط إلا التوبة. لما اختصمت فيه الملائكة قبضته ملائكة الرحمة. طيب إيه كمان من موانع تطبيق العقوبة؟ الحسنات الماحية يوم القيامة من صفات الله العدل، والعدل يوازن بين حسناتك وسيئاتك، فإن رجحت الحسنات بحسنة نجوت، يبقى كان مقصر نعم، لكن عنده أعمال بر كثيرة أخرى أنت لا تعرفها، وياما في الزوايا خفايا قد يظهر لك المرء بصورة وله أعمال كالجبال أنت لا تعرفها، فخبيئة بينه وبين ربه. وربما أقص عليكم قصة تعلمنا، ولا يترجم المترجم أولا؟ طب يترجم أولا،
حيكرهوني الآن، شوقتهم تركتهم معلقين من السماء. طب بسم الله. Liebe Geschwister, nachdem wir beim ersten Unterricht diese kurze Einführung gemacht haben über die verschiedenen Rechte, wir haben gesagt, die Rechte Allahs, die Rechte der Nefs und die Rechte der Mitmenschen, und wir haben den Unterschied zwischen allen angesprochen, möchten wir heute inshallah zum eigentlichen Thema kommen, und zwar das Recht des Muslim gegenüber seinem Bruder, dem Muslim. Und wir nahmen als Grundlage dafür den Hadith, der bei Imam Bukhari überliefert ist, von Abu Huraira radiallahu anhu ardahu. Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Recht des Muslim gegenüber seinem Muslim sind sechs. Die Sahaba sagten, was sind die, ja Rasulullah? Er sagte, wenn du ihn triffst, dann sollst du ihn begrüßen. Und wenn er dich einlädt, für einen richtigen, also korrekten Anlass, dass du dieser Einladung nachgehst. Und wenn er dich um Rat bittet, dann gibst du ihm auch Rat. Und wenn er niest und Allah dankt, dann sagst du, Yarhamukallah. Und wenn er krank wird, dann besuchst du ihn. Und wenn er stirbt, dann begleitest du seine Leiche bis ins Grab. So, jetzt wollen wir erstmal diese Frage genauer anschauen. Wisst ihr, was das Recht des Muslim gegenüber seinem Muslim? Es geht hier um ein Recht. Und in der arabischen Sprache, das Recht, Al-Haqq, bedeutet, das ist die eine Sache, die fest ist. Die lässt sich nicht färben oder vertauschen. Ein Recht ist ein Recht. Es ist stabil, es ist konstant. Und wenn man dazu noch den Begriff Ala hinzufügt, dann beinhaltet das eine Pflicht. Eine Pflicht. Und diese Pflicht ist entweder ein individuelles oder ein kollektives. Das heißt, entweder eine Pflicht, was jeder für sich erfüllen muss. Das heißt, das lässt sich nicht ersetzen oder es lässt sich nicht von jemandem anderen vollziehen. Wie wenn wir das Gebet als Beispiel nehmen würden. Dein Dorgebet, da kann nicht jemand für dich das verrichten. Und dazu noch, wer es tut, wird belohnt. Wer es nicht tut, der wird eine Sünde tragen. und das erwartet ihn, beziehungsweise man warnt ihn vor einer Strafe. Und hier müssen wir ganz kurz warnen. Einige sagen, wer es tut, wird belohnt und wer es nicht tut, wird bestraft. Wie wenn die Strafe selbstverständlich ist. Und wie wenn die Strafe hundertprozentig auf ihn fallen würde. Er sagt, es ist ein Missverständnis, vielleicht auch von der Glaubenslehre her. Wir dürfen korrekterweise sagen, es droht ihm eine Strafe. Denn es gibt Dinge, die zwischen ihm und dieser Strafe stehen könnten am jüngsten Tag. Ja? Also es gibt ja Dinge, die als ein Vorwand gilt, beziehungsweise als ein Hindernis für die Strafe gelten. Eines davon ist, dass er Zauber macht. Er könnte so viele Sünden gemacht haben, und bevor er stirbt, hat er eine wahrhaftige, aufrichtige Taube gemacht. Somit werden alle seine Sünden vergeben. Beziehungsweise alle seine Sünden werden zu guten Taten verwandelt. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, die guten Taten, die schlechten Taten löschen. Und der Scheich wollte uns jetzt ein Beispiel erwähnen, um das genauer zu veranschaulichen. Aber in Bezug auf diese Glaubenslehre-Sache wollte ich nur sagen, diejenigen, die eine Strafe sowieso vorsehen für jeden, der eine Sünde macht, wie der Scheich Barakallahu erwähnt hat, das sind zwei Gruppierungen. Die eine, diese sogenannten oder bekannten Khawarij, ja, ihr hört immer wieder von ihnen, die sind derzeit bekannt in Syrien und so weiter und so fort. Ja. Das ist diese Gruppierung, die sieht, so wenn jemand eine große Sünde tut, dann ist er sowieso ein Kafir. Und der wird am jüngsten Tag dafür sowieso bestraft. Und es gibt eine andere Gruppierung, die lassen sich die Mu'tazila nennen. Und die sagen, nein, wir sagen nicht, er ist Kafir. Was ist der denn? Er hat große Sünde gemacht. Und am jüngsten Tag, was passiert mit ihm? Ist er Kafir? Die sagen nein. Ist er gläubig? Die sagen nein. Ja, was ist er? Irgendwo dazwischen. Und was wird nun mit ihm passieren? Am Ende wird er ewig in Jahannam landen. MashaAllah. Das heißt, was habt ihr da Neues gebracht? Wenn er dann in eurer Meinung nach ewig in Jahannam landen will, dann ist er dann auch ein Kafir. Weil nur ein Kafir wird er ewig in Jahannam landen. Ja, und von daher, wir gehören nicht zu diesen Gruppierungen. Wir sagen, wer Gutes tut, wird dafür belohnt. Und vielleicht Allah nimmt es auch von ihm nicht an. Und wer Schlechtes tut, das droht ihm eine Strafe. Entweder Allah vergibt ihm oder Allah Azza wa Jalla tut ihn zur Rechenschaft ziehen. Nun zu den guten Taten, die Sünden vergeben. Und mit dem Beispiel von dem Sheikh Barakallahu.
في مذكرات الملك فؤاد الأول في مصر أيام الملكية. في مذكرات الملك فؤاد الأول الذي حكم مصر أيام الملكية كتب في المذكرات قصة واقعية حدثت في حياته، قصة رجل من أهل مصر من الأثرياء. الرجل ده اعتاد في كل ليلة يذهب للخمارة ويشتري زجاجات الخمر الموجودة فين؟ في الخمارة دي، ويخرج ويتوجه إلى بيت امرأة معروفة بالزنا ويبات عندها الليلة. فأشيع في المكان أن هذا الرجل فاسق وعرف بالفسق ظاهرا. في يوم من الأيام بيحكي الملك فؤاد، هو كان معتاد أحيانا يعني يحاول يتابع أخبار الرعية، فينزل مع بعض الحاشية في زي إنسان عادي في شوارع القاهرة يتعرف على أحوال الرعية. فبقول في ليلة ماشيين كالعادة، فلقينا رجل ميت وملقى على مزبلة والناس بتمر عليه وسايبينه. فسألنا الناس المرة، يا جماعة انتوا سايبين الرجل ده؟ نزل من الخير ما يرجع. قالوا لا، ده رجل فاسق، كان خمرجي وبيرتكب الفاحشة فمصير المزابل. فالملك فؤاد بيقول للمعاه طب يا جماعه قوم شيلون وديه فين بيته ده؟ فوصفوا له البيت فحملوه ومات وذهبوا الى بيته، دخلوا على زوجته، السلام عليكم. وعليكم السلام، زوجك توفي. قالت رحمك الله يا ولي الله، هكذا بالنص. يقول الملك فؤاد ففزعت، ولي الله ده الناس بيقولوا عليه بره ايه؟ فاسق وخمرجي. فبكت المرأة لما قالوا لها كيف ده الناس يقولون عنه كذا وكذا. قالت هذا الزوج كان تقيا نقيا صالحا، عندما رأى أحوال الحارة وشرب الخمور فسخر ماله لشراء الخمر حتى يحمي الناس من شربها. فكان يذهب للخمارة يشتري زكاكات الخمر ثم يأتي فيفرغها في دورة المياه، ثم يذهب لتلك المرأة التي عرفت بالزنا فكان يعطيها قيمة الليلة، لها أجر في الليلة، يذهب يقول هذه الليلة لي، هذا أجرك، اغلقي على نفسك الباب ولا تخرجي. واعتاد على هذا منذ سنوات. كنت أقول له اتق الله، سيقول الناس عنك كذا وكذا ويسيئون بك الظن، وعندما تموت لا تجد من يصلي عليك. قال لها عندما أموت سيصلي علي الملك فؤاد وعلماء مصر. فعندها بكى الملك وقال يا أمة الله، أنا فؤاد وغدا سيصلى عليه في الجامع الأزهر وأصلي عليه أنا وعلماء مصر. فكم من صورة ظاهرة قد يراها المرء على غير حقيقتها. فقد ترى أناسا بسطاء ولكن أعمالهم عند الله كالجبال. لا تحقرن من المعروف شيئا، وما أمر الخضر مع موسى منكم ببعيد. قصة الخضر مع موسى على مائدة سورة الكهف. سفينة خرقها، غلام قتله، أهل قرية بخلاء يبني لهم الجدار. وفي كل مرة يعترض موسى وينكر موسى، فلما بين وفسر اتضح أن ما فعله الخضر بوحي السماء كان عين الصواب. أقرب لكم المسألة ونحن نستقبل رمضان. هناك فارق بين قضية التثبت وقضية التبين، وللأسف هذه القاعدة غائبة عن الكثيرين من المسلمين. الله تعالى قال في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ابن مسعود قرأها فتثبتوا، فعندنا قراءتان في هذه الآية، فتثبتوا قراءة ابن مسعود، فتبينوا نص الآية. هل هناك فارق بين التثبت وبين التبين؟ نعم. التثبت أن تنقل خبرا صادقا، التبين أن تقف على حقيقة الخبر الصادق. أوضح ده بمثال. أنا كنت في مصر العطلة الماضية وكان عندي محاضرة في مسجد في منطقة اسمها دار السلام. كل أسبوع عندي محاضرة. فبعد ما فرغت من المحاضرة خرجت من المسجد كالعادة، في الطريق نادت علي أخت من الأخوات يا شيخ. نظرت خلفي فإذا بأخت من الأخوات، خيرا حضرتك الشيخ سيد عبد العاطي؟ قلت لها نعم. قلت لي بتاع ألمانيا؟ قلت لها نعم. يا شيخ الله يرضى عليك، في ناس أرسلوني لك. تفضلي يا اختي الله يبارك. وقفنا على قارعه الطريق، خيرا. قالت انا اختي من سوريا والظروف عندي كيت وكيت 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 وعندي دين كبير، اهل الخير دلوني عليك. قال له روحي في شيخ اسمه الشيخ سيد عبد العاطي بيدي درس في مسجد كذا يوم كذا. قلت لها ابشري بخير، هذا رقم هاتفي إن شاء الله غدا اتصل بي بإذن الله تعالى، ربنا يجعلنا سبب في قضاء حاجتك. على ما حكت المشكلة قعدنا حوالي ربع ساعة تلت ساعة واقفين. نعم هي الأخت مش محجبة حجاب كامل، عادية بسيطة كالبسطاء. المهم جزاكم الله خير، مع السلامة مع السلامة، ومشي كملت وروحت على بيتي. ووقع في نفسي شيء من وقوفي معها في الطريق بالقرب من المسجد اللي بدرس فيه. المهم في اليوم التالي اتصلت وربنا جعلنا سببا في قضاء الحاجة ولله الحمد والمنة. لا نقول هذا تزكية، ولكن عايز أبين معنى التثبت والتبين. فلما وقع في النفس شيء، الدرس اللي بعده ذهبت للمسجد كالعادة. والله يا إخوة هكذا القائمين على المسجد ينظرون لي نظرة كده، كان الأول يقابلني الشيخ يخدني بالحضن ويقبل، لقيت السلام فاتت كده أهلا. وليت إحنا في إيه، الناس مقلوبين ليه؟ والله قدرا قلت خلاص يا واد يا شيخ سيد، ربما يكون في شيء اتكلم عن قضية التثبت والتبين. والله هكذا. وحكت لهم القصة دي، قلت لهم الأسبوع الماضي يا إخوة وأنا خارج من عندكم، عشان نبين لكم معنى التثبت والتبين، وأنا خارج من المسجد دعتني أخت من الأخوات نادتني، وقفت معها يجي تلت ساعة هنا على الناصية. أخت سورية ربنا يفرج كربها، وكان عندها كرب معين وناس أرسلوها لنا، فربنا جعلنا سبب في قضاء حاجتها. فربما أنا أقول كده في الدرس، ربما يراني رائن فينقل الخبر، الشيخ اللي بيدرس لكم واقف مع امرأة متبرجة فين؟
على ناصية
الطريق. على ناصية الطريق. والله هكذا، والله أنا بقولها كده تلقائيا. فنقل الخبر والخبر صادقا فعلا. والله يا إخوة قال أنا كنت واقف على الناصية دي هنا مع امرأة تلت ساعة ومتبرجة، لكن قصتها كذا وكذا وكذا. والله يا إخوة قام رئيس مجلس الإدارة بكى وقام قبلني على دماغي وأنا قاعد، قال لي اسمح سامحني يا شيخ. قلت له خير؟ قال لي الله يرضى عليك سامحني. قلت له والله مسامحك خير. الواد بقى الشاب اللي نقل الخبر جه آخر يبكي وترمى في حضني. يا شيخ أنا جيت الأسبوع فات قلت لهم الشيخ اللي بدرس لكم ده واقف مع واحدة ست عريانة على نصيب الطريق. قلت شفت الخلل جه منين؟ نقلت الخبر والخبر صادق فعلا، انا كنت واقف مع امراه. هل تبينت؟ تعال اسالني، قول لي مين دي عشان اقول لك الخبر، هقول لك مين دي وايه قصتها وناديت لي ليه. قلت له يا ابني انا شيخ، ما ينفعش ارد مناد، ممكن يكون عندها فتوى، عندها مشكله، عندها قضيه، لازم اسمع لها. فوقفت معها يا ابني. قلت له هو ده اللي النبي علمه لنا. النبي كان معتكفا في المسجد، جاءته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه لحاجة، قضى لها حاجتها ثم قام ليقلبها إلى البيت. طبعا أمهات المؤمنين كنا منتقبات لا يرى منهن شيء. الآن النبي خارج من المسجد بليل معه من صفية، لكنها لا تعرف، منتقبة مغطاة. في الطريق مر رجلان من الأنصار، فلما نظر إلى النبي ومعه المرأة أسرعا، فقال لهما النبي على رسلكما، إنها صفية أم المؤمنين. قال أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما أو كما قال النبي. يبقى لو أحد الأنصار دول قال إن أنا شفت البارحة بليل النبي مع امرأة، الخبر صادق ولا صادق؟ لكن لما يقف على حقيقة الخبر يعرف مين المرأة، زوجة النبي أم المؤمنين. عشان كده بنقول لك لازم تطبق قاعدة التبين قبل أن تتعجل. عشان كده منهج النبوة السؤال والاستفسار قبل العتاب أو اللوم. حديث البخاري، مر النبي على رجل قائما في أشعة الشمس لا يتكلم. لو إحنا بقى هو ده مجنون، يقف في الشمس ليه ما يجلس؟ صح؟ على طول بنحكم. انظر إلى النبوة بقى، قال النبي: ما بال الرجل ليه واقف كده في أشعة الشمس والظل بجواره وساكت ليه؟ ما بال الرجل؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يا رسول الله. اسمه كده أبو صحابي، اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يقف في أشعة الشمس لا يقعد ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. يعني بيعاقب نفسه، فقال: بس اليوم بقى هوقفك في الشمس مش هتقعدي، وكمان هصوم ومش هتكلم. ماذا قال النبي؟ قال: مروه أن يقعد ويستظل، وأن يتكلم ولا يصمت، وأن يتم صومه، أو كما قال النبي. في أفعال خطأ وربنا غني عن تعذيب نفسك من أجله ما تفعلهاش، إنما الصيام نذر تصوم، كمل صيامك، إنما تقعد في الظل ما تقفش في الشمس. فعلمنا التبين قبل الحكم. لما صلى النبي في جماعة، والحديث في الصحيح، فرأى رجلين لا يصليان، دعاهما النبي قال: لما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحلينا في البيت يعني. قال: لا تفعل، إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصليا معهم، فالأولى فريضة والثانية نافلة، أو كما أخبر النبي. يبقى نسأل قبل ما نحكم، ما تدري، ربما الظاهر خلاف الباطن، فلازم تسأل أولا وما تستعجلش. الطفلة الصغيرة معها تفاحتين، أقفل صفاي أقفل، الأم: لا يا بنتي اعطيني تفاحة. البنت بنت الإيه استعجلت وراحت أكلة أطمة من دي وراحت أطمة التانية، الأم زعلت قوي، هتلاقي كده برضو بخيلة على أمك اللي ربيتك، مش عايزة تديني تفاحات. لا لا يا أمي، تذوقت الاثنتين حتى أرى أجملهما فأقدمها لك. صور كثيرة في حياتنا بنستعجل ونحكم عليها، وفي الحقيقة على خلاف ما نرى، لأن إحنا بنعلم ظاهرا من الحياة الدنيا. نقول لك: الله يرضى عليك، تبين، أقربها شوية، رمضان على الأبواب، وأنا في رمضان شفتني في نهار رمضان بشرب كوباية مية، وأنا الشيخ الشيخ بيشرب في نهار رمضان. لو كنت ما استعجلتش قلت له: يا عم الشيخ احنا صايمين، قلت له: جزاك الله خيرا، والله يا ابني نسيت، سبحان الله. وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. بننسى ولا لا؟ والله بننسى، ببقى صايم وممكن ماشي لقيت إزازة مية تتمدد ده وتأشرب وأنا ناسي خالص. المفترض عليك لما تشوفني تعمل إيه؟ تذكرني. مش ده منكر؟ انهى عن المنكر ولا إيه؟ لكن لا، ده الشيخ بيها مفطر وبيجاهر بالفطر كمان. طب ما يمكن الشيخ كان مسافرا وعنده رخصة ايه؟ الفطر، ما سألتوش ليه؟ او الشيخ مريض مرضا مزمنا. انا اعرف بعض العلماء بياخد دواء مدى الحياة، ما ينفعش يصوم، ما ينفعش ايه؟ وعالم زارع كبد أو زارع كذا أو بياخد كيماوي أو كذا، خلاص مفطر في نهار رمضان. طب اسأله ليه مفطر؟ صح؟ عشان تعرف، بدل ما تحكم وتبقى مشكلة ولا إيه. يبقى ربما اللي عنده خلل في بعض الواجبات عنده حسنات كالجبال، يبقى ده الباب الثاني كمانع من موانع العقوبة في الآخرة، في ميزان عد حسنات وسيئات، رجحت الحسنات نجوت، رجحت السيئات ربنا يسلم. قولوا امين. نعم.
الله عليك،
الله يرضى عليك.
طيب بس الله يفتح،
ربنا ثبتنا وياك على الحق.
طيب liebe Geschwister, wir sind stehen geblieben wo? Habt ihr vergessen? Was müsste ich jetzt erzählen?
Das Beispiel.
Ah, du hast auf Arabisch zweimal gehört. Na. Wer von den Deutschsprachigen weiß, ah, du hast gesagt. Also wir sind stehen geblieben bei dem Beispiel. Weshalb oder warum dann manchmal die schlechten Taten nicht bestraft werden bei Allah am jüngsten Tag? Wir haben gesagt, entweder der hat eine gute Taube gemacht oder der hat Taten vollzogen, die die schlechten Taten löschen. Und wir sind stehen geblieben bei diesem schönen Beispiel, was der Imam Barakallahu fi erwähnt hat. Diese Geschichte kehrt zurück auf den König Fuad dem Ersten von Ägypten. Der war der Führer oder der König in Ägypten. Und der hat sowas wie ein Tagesbuch geschrieben oder so etwas geschildert. Und das ist eine wahrhaftige Geschichte, eine reale Geschichte. Es gab einen Mann, der gehörte zu den Wohlhabendsten. Und das war für ihn ein Brauch bzw. eine Gewohnheit, dass er jeden Tag am Abend zu einer Kneipe gegangen ist, da wo Alkohol verkauft wird, natürlich heimlich damals. Und er hat von dort viel Alkohol gekauft. Und er ging dann zu einem Haus. Dieses Haus war suspekt, bzw. war bekannt, dort wohnte eine unanständige Frau, wo jede Nacht zu ihr ein Mann kommt. Gegen Bezahlung. Also dieser Mann wird immer gesehen am Abend, er kauft Alkohol und geht zu wem? Geht zu dieser einen suspekten Frau. So dass die Leute von ihm einen sehr schlechten Eindruck hatten. Und sie haben gesagt, dieser ist ein Fasik, ein Frevler, ein schlechter Mann. Und dann, der König, so wie es bei ihm damals war, er ging immer wieder raus, um zu gucken, wie seine Leute leben, wie die Stadt ist und so. Und er geht getarnt, wie ein normaler Mann, dass keiner ihn kennt. Und während er unterwegs war mit den Leuten, die standen bei der Leiche von einem Mann, der bei einem Mülldeponie liegt. Keiner interessiert sich für ihn. Jemand ist dort gestorben und die haben den gesehen. Keiner kümmert sich um ihn. Der hat das gesehen. Wer ist das? Die sagten, das ist ein Frevler. Bei uns ist bekannt. Jede Nacht kauft so einen Haufen Alkohol und geht dann zu einer Frau und übernachtet dort jeden Tag. Ein Fasik wie dies geziemt sich in einem Mülldeponie, an einer Müllecke zu landen. Der darf nicht in den Gräbern der Muslime so geehrt sein. Keiner betet für ihn Janaza und so weiter und so. Dann, er sagte, nein, so geziemt sich nicht. Er ist immerhin der König, er weiß, der hat gewisse Rechte. Er sagte, nein, mindestens nehmen wir nach Hause. Weiß jemand, wo der wohnt? Die haben gesagt, ja, dort, der ist dort hingegangen. Sobald sie vor der Tür standen, seine Frau kriegt das mit. Die sagte, möge Allah mit dir barmherzig sein, du bist einer der Allah Nachstehenden. Der sagte, wie? Die einen draußen erzählen was und die Frau erzählt hier was ganz anderes. Da muss ein Geheimnis dahinter stecken. Was ist mit diesem Mann? Die Leute sagen, ein Frevler, ein Alkoholsüchtiger und geht zu unanständigen Frauen. Die sagte, das wusste ich. Und ich habe ihn ständig gewarnt davor. Wisst ihr warum? Weil es gepflegt hat, immer zu dieser Alkoholecke zu gehen. Und das ganze Alkohol dort zu kaufen. Die fragte, warum machst du das? Er sagt, siehst du nicht, wie die Jugendlichen draußen verrückt davon werden? Ich kaufe das Ganze. Und zu Hause tut er alles umkippen. Alles im Sand. Und er geht zu dieser einen unanständigen Frau. Er sagt zu ihr, wie viel kostet bei dir eine Nacht? Die sagt, so und so. Er sagt, hier, diese Nacht ist bei mir bestellt. Komplette Nacht durch. Keiner darf bei dir rein, ist für mich bestellt. Und er berührt sie nicht. Und er geht wieder weg. Die Leute merken es halt nicht. Und zwar jeden Tag. Das, was sie verdienen würde, bezahlt es. Was der Mann draußen an Alkohol verkauft, er kriegt sein Geld. Aber er will die Umma verschonen. Und ich sagte immer zu ihm, irgendwann werden die Leute von dir böse denken und ich fürchte, keiner wird für dich nicht mal Janaza beten. Er sagte, mach dir keine Sorge um mich. Kennst du diesen großen König von Ägypten? Allah wird dafür sorgen, dass er für mich betet und die Gelehrten vom Lande. Der König war mitgenommen und er sagte, möge Allah mit ihm barmherzig. Ich bin ja der König von Ägypten und ich sorge dafür, dass er morgen in Al-Azhar Moschee, yani dort wird für ihn Janaza-Gebet verrichtet, ich mit den Gelehrten der Stadt. So von daher, es gibt ziemlich an dieser Stelle zu betonen, nicht immer, wenn du von jemandem etwas siehst, was vielleicht nicht in deinem Konzept passt, in deinem Weltbild passt, gebe bitte keine Stempel ab. Verunglimpfe nicht, gebe keine Vorurteile, sondern hier muss man sich vergewissern. Liebe Geschwister, die Geschichte von Musa mit Al-Khidr, ihr habt das öfter gelesen, einmal tut er ein Schiff kaputt machen, beziehungsweise ein Loch in einem Schiff, das ist gefährlich. Er tut ein kleines Kind umbringen und geht zu einer Stadt voller Geizigen, keiner will von der Nummer was zum Essen oder zu trinken geben und mittendrin beginnt er für die Baustelle, er baut ihre Mauer aufrecht. Und ständig beschwert sich Musa a.s. wegen seinem Verhalten, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen offenkundig gelegt hat, dem Musa a.s. gezeigt hat, um was es geht, wusste man tatsächlich, dass man niemals Vorurteile über andere halten sollte. Das deswegen die bekannte Ayah von Surat al-Hujurat, Allah Azza wa Jalla sagt, O ihr Gläubigen, wenn ein Freveler zu euch kommt mit einer Nachricht, dann vergewissert euch. Vergewissert euch. Eigentlich im Arabischen gibt es dafür zwei Begriffe. Fatabayyanu. So, vergewissert euch, das heißt, fragt das nach. Versucht zu wissen, welche Hintergründe dahinter stecken. Es gibt eine Riwaya bei Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, das heißt, fatathabbatu. Tathabbatu bedeutet in dem Sinne, verbreitet nur wahrhaftige Nachrichten, nicht gelogene. Das heißt, wenn Sheikh Sayyid Hafizahullah mir eine Nachricht gibt, die wahrhaftig ist, nur die darf ich verbreiten. Aber Tabayyanu ist eine Stufe höher. Vergewissern, ich glaube dir, deine Aussage ist korrekt, aber ich will wissen, warum das so ist. Und das hat uns Rasulullah s.a.w. beigebracht. Eigentlich, der Sheikh hat dazu ein Beispiel erwähnt, ich erwähne es euch. Er sagte, damit ihr wisst, wir reden nicht nur noch von Theorie, diese Sachen, das könnte jedem von euch treffen. Und der Sheikh hat selber erlebt. Er sagte in einer Moschee in Ägypten, wo er seit Jahren eigentlich dort auch predigt und auch jetzt, nachdem er hier in Deutschland ist, sagt, immer wenn er Urlaub geht zur Heimat, er hält dort ein paar Vorträge. Er sagte, eines Tages habe ich dort einen Vortrag gehalten. Nachdem ich fertig war, ich ging raus. Da ruft mich eine Frau, eine junge Frau, ja, Sheikh. Dreh mich um. Was denn? Die sagt, bist du Sheikh Sayyid? Er sagte, ja. Bist du derjenige, der in Deutschland lebt? Er sagte, ja. Sie sagte, ich habe ein großes Anliegen und ich habe die Leute gefragt und alle haben gesagt, geh zu dem Sheikh. Vielleicht kann er für dich was tun. Er sagte, dann musste ich von ihr hören. Das Problem ist, die Frau ist nicht so richtig angezogen. Und das war direkt nachdem er von der Moschee rausgegangen ist, in der Moschee, wo er gilt als der Imam und so weiter und so fort. Und jetzt steht er bei einer Frau, ein paar Meter von der Moschee entfernt, die ist nicht so bedeckt und der sitzt mit oder redet mit ihr 15 oder 20 Minuten lang. Was ist dann passiert? Erstmal, sie erzählt ihre Geschichte, die sagte, du kennst ja den Fall, ich komme aus Syrien, die Sache ist so und so, meine Familie und. Und ich habe leider so viele Schulden und ich bin so gebunden. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Kannst du für mich was tun? Er sagte, vielleicht kann Allah Azza wa Jalla mich Sabab machen, um deinen Fall zu erleichtern. Wir sehen uns demnächst und ich berichte dir die Neuigkeiten. Er sagte, am nächsten Tag, wo ich unterwegs in dieser Moschee, erstmal mein Herz war betrübt. Subhanallah, was sollen die Leute sagen? Haben die mich bestimmt gesehen? Und jetzt in deren Kopf laufen Geschichten, unser Sheikh und was weiß ich, Tafsir und Fiqh und Hadith. Und der sitzt jetzt bei so einer Frau draußen, die suspekt ist. Ne? Alhamdulillah hat er keine Alkoholflasche auch noch dabei. Alhamdulillah. Er sagte, mein Herz war schon bedrückt. Aber nun, ich bin gekommen zur Moschee, wie gewöhnt. Und er sagte, ich merke, die Gesichter sind anders. Die Leute von der Moschee haben mich immer empfangen, die haben einen Sheikh und stehen und küssen einer seinen Kopf und so. Diesmal, die reden mit mir nur so von oben irgendwie. So ungern. Er sagte, ich habe das Gefühl, es musste schon was passiert sein. Ich möchte heute das Thema Tabayyanu Tathabbatu ansprechen. Und er tut so wie auf nichts wissen. Ja, liebe Geschwister, dies und jenes, Alhamdulillah, und nimmt die Ayah und beginnt Tafsir zu machen und kommt genau zu diesem Punkt. Und er sagt, stellt dir mal vor jetzt, wenn man sich nicht vergewissert über die Dinge, sondern nur eine wahrhaftige Nachricht weiterbringt, ohne die Hintergründe zu wissen. Gestern stand ich hier vor der Moschee und da war eine Frau und die hatte dies, jenes, ein großes Thema. Jetzt stellt dir mal vor, jemand würde mich sehen. Man wird ständig sagen, dieser Sheikh, warum macht dies und jenes und kommt und verbreitet es unter den Leuten. Was werden die Leute von mir denken? Der Sheikh sagte, ich war noch nicht mal fertig mit meinen Aussagen. Der Führer, der Leiter von der Moschee beginnt zu weinen. Er kommt und sagt, ja Sheikh, wallahi, ich küsse deinen Kopf und verzeihe mir. Er sagte, um was? Er sagte, verzeihe mir zuerst und ich sage dir. Er sagte, ich verzeihe dir, gar kein Problem. Spring nochmal ein Junge, der eigentlich ständig zum Dars kommt. Er kennt den Sheikh gut. Aber aus mangelnder Vergewisserung kommt trotzdem, umarmt ihn, sagt, verzeih mir und weint. Er sagte, dieser junge Mann sah dich gestern draußen. Und er sagte, ich habe den Sheikh gesehen mit einer unanständig angezogen oder nicht bedeckten Frau gesehen, dies und jenes. Und es hat sich darum gesprochen in der Moschee. Und wir haben von dir schlecht gedacht. Und jetzt wissen wir Bescheid. Er sagte, schaut, daher die Sünde des Propheten ist eine Lösung für alles. Er sagte, Rasulullah hat das Gleiche erfahren. Eines Tages, Rasulullah sitzt in der Moschee. Und wenn ich mich noch erinnere, das war, ich glaube, keine Waqt i'tikaf mit Rasulullah.
Ja, für Ramadan.
Rasulullah, der sitzt ja, macht i'tikaf in Ramadan. Safiya, die Frau des Propheten, radiallahu anhu, die Mutter der Gläubigen, hat einen wichtigen Fall, kam zum Propheten. Rasulullah hat das ihr gesagt, was sie hören wollte. Und er wollte sie nach Hause begleiten. Spät in der Nacht. Ihr wisst, die Frauen des Propheten waren voll bedeckt, voll verschleiert. Rasulullah begleitet sie in der Nacht und entsprechend kamen zwei Männer von den Muslimen. Sie sahen Rasulullah mit einer Frau in der Nacht. Da könnt ihr euch vorstellen, was man alles zwischen Klammern sagen könnte. Da haben sie sich umgedreht und die wurden los. Also eine Nachricht bekommen. Jetzt, Allahu A'lam, was am nächsten Tag in Medina steht. Rasulullah sagt, wartet, wartet kurz. Die stehen. Er sagte, ja, das ist euer Mutter, Safiya. Die Mutter, meine Frau, euer Mutter, Safiya. Die sagten, ja, Rasulallah, sollen wir doch von dir auch noch irgendwie schlecht denken, oder wie? Er sagte, ich weiß. Aber der Shaitan läuft in den Adern von dem Sohn Adams wie Blut. Und ich habe gefürchtet, dass er in euren Herzen was reinpflanzt. Und somit geziemt sich immer. Und jetzt nun, dieser junge Mann, der was von, über den Sheikh erzählt hat, hat er nicht wirklich Wahrheit gesprochen? Er hat wallahi recht. Sheikh gibt selber zu, ja, ich stand vor ihr. Aber das ist nicht, was ihr denkt. Von daher, Tathabbatu heißt, du verbreitest nur richtige Aussage, aber Tabayyanu, du sollst wissen, in welchen, was steckt hinter den Kulissen. Weil wie oft ist etwas scheinbar korrekt, aber die Hintergründe sind ganz anders. Ja? Und deswegen sage ich, oder ein letztes Beispiel vom Sheikh. Kannst dir vorstellen, du siehst einen Sheikh mitten im Ramadan, trinkt er Wasser oder sonst was. Und viele sagen, la hawla, der macht mir ein Seminar komplett über Islam und Allah und die Säulen des Islam. Und nicht mal den Ramadan fassen. Und sogar macht es öffentlich. Moment, geh, frage ihn. Ja, Sheikh, das gegessen. Vielleicht hat er nur vergessen. Hat etwa nicht Rasulullah gesagt, es kann sein, dass jemand isst aus Vergessenheit in Ramadan. Kein Problem. Allah wollte ihn speisen, zum Essen und Trinken geben. Was kann möglich sein? Weißt du vielleicht, ob er nicht auf Reise ist und er hat das Erlaubnis? Es gibt Großgelehrte unter uns. Der eine hat vielleicht eine gepflanzte Leber. Der andere hat eine Nierentransplantation. Du darfst nicht immer schnell vorab denken und urteilen, bevor man sich vergewissert. Das letzte Beispiel fand ich schön, wollte ich euch nicht vorenthalten. Er sagte, ein kleines Mädchen, ganz kleines Mädchen, so lieb, wie dieser ein junger Mann, vielleicht 4, 5 Jahre, 6 Jahre nicht mal, kam heute zum Sheikh mit einer Tüte. Assalamu alaikum, Herr Sheikh. Was denn? Ich gucke in die Tüte, viel Geld. Ich dachte, er hat diese Tüte vielleicht von der Idara weggenommen. Er denkt, er will Gummibärchen kaufen. Oder? Mashallah, ein Haufen. Richtige, yani viel Geld. Ne? Und ich will zum Sheikh. Hat der Sheikh die Tüte unten vergessen? No, no, Allah. Was denn? Sein Vater sagt zu mir, der Junge, der hat den Dirs heute gehört. Und das ist, was er verstanden hat. Seit 3 Jahren sammelt er in diese Tüte, er will es zum Sheikh geben. Also so ein Mädchen, kleines, hatte sie 2 Äpfel in der Hand. Ihre Mutter sagt, ja, mein Mädchen, du hast 2 Äpfel, gib mir doch eine und du isst eine. Die hat sofort schnell von den beiden gebissen. Ne? Die Mutter sagt, ja, binti Allah yahdiki, so geizig bist du, wolltest du nicht mal mir einen Apfel geben? So, ich habe dich geboren, auf meinem Bauch, 9 Monate getragen und macht so eine Mitleidsgeschichte. Und nicht mal den Apfel, sogar habe ich selber den Apfel gekauft. Sie sagte, ja Mama, ich habe nur die beiden abgebissen, um zu gucken, welcher süßer schmeckt, ich wollte es dir geben. So, von daher, nicht immer vorab denken, vorab vorurteilen, weil das widerspricht sich mit dem, wozu wir stehen sollten als Muslime. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten.
La'allak. لعلك تقول لي الله هو الشيخ مش عايزنا ننكر المنكر ولا ايه؟ لا ده انا بقول لك انكر المنكر. هو انت لما نقلت الخبر انكرت منكر ولا انت اللي افتعلت المنكر؟ ده انا بقول لك لما تشوفني على خطأ ظاهر تعال كلمني، تعال قول لي ده خطأ عشان ابين لك اذا كان خطأ ولا مش خطأ. أنا مش بقول لك ما تنكرش، أنا بقول لك اتعلم إزاي تنكر. ده أنا بقول لك لما تشوف مخالفة ظاهرة اعمل زي موسى عليه السلام، أنكر على طول، صح؟ المعلم بعد كده بين له. فأنت لما تشوف خطأ تعالى، بدل ما تنقل الصورة بدون تبين تعالى تبين. شفتني بشرة، واجب عليك إنكار المنكر ونصايم بشرة، ده منكر. أنت يجب تيجي تنكر، تقول لي يا شيخنا احنا صايمين، انت بتشرب الميه؟ اقول لك جزاك الله خيرا، او اقول لك انا مريض مرض مزمن يا ابني لازم اخد العلاج الان. انا كنت باخد
برشام
الحربوشه لازم اخدها يا ابني الان وقتها، لازم اخد الحربوشه الان. ده بتاع اخواننا التوانسه ربنا يحفظهم، اسمها حربوشه صح؟
ما اعرفش حاجه كده اسمها حربوش.
ها اسالني عشان اقول لك، تعال اسالني صح. انكر المنكر، مش تنقل الخبر وتعمل انت بيه ايه المنكر. فانا خايف عليكم. الطفلة الصغيرة في المدرسة، ودي قصص واقعية بتعلمنا عدم العجلة. الطفلة الصغيرة في المدرسة الأبلة بتعلمها العدد 1 2 3، فبتعلمهم العدد بالبرتقال أورانج. خلاص البنت في أولى ابتدائي طفلة صغيرة، فجايب المعلمة 3 برتقالات. قوم يا حبيبتي عندنا برتقالة دي كام؟ 1 شطرة 2 3، دول كام برتقالة؟ 3 برتقالات. خلاص عدد 3. قالت لها خديهم، مسكتهم البنت كده. قالت لها انت بقى معاكي كام برتقالة؟ قالت لهم معايا 4. يا بنتي 3، ما انت لسه قايلة 3. المعلمة اتجننت وغضبت، تروح واخدة من برتقال تاني. دي ايه؟ 1 شاطر، وكده 2 شاطر، وكده 3 شاطرة. طب خديهم تاني، معاكي كام برتقالة؟ 4.
المعلمة اتجننت وهتضرب البنت. فجأة جت المديرة لقيت حصل خير يا أبله، قالت لها البنت هتجنني. قالت لها ليه؟ حكت لها القصة. شوف بقى النظرة، عندها خبرة. قالت لها دول كام؟ قالت لها أربعة. معاك أربعة؟ طب ورهم لي. قالت لها أي ثلاثة؟ وراحت جايبة شنطتها معاها برتقانة في الشنطة، وأدي الأربعة.
البنت ده فهمها بقى.
البنت كده بتقول لها معاكي كام برتقانة؟ ما بتكذبش، ما عندهاش كذب. قالت لها معايا أربعة. فين يا بنتي الأربعة؟ أدي واحد اتنين تلاتة ويت أربعة. فبكت المعلمة وقالت لها سامحيني يا بنتي، أنا المخطئة. الطفلة في حصة الرسم، احنا عايزين نوصل الدين بقى بواقع الأمة. هنوصل لك الدين بالواقع، لأن أحيانا بعض الناس بياخد النصوص جافة مش فاهمها ويطبقها بالعمل، يجيب الخلل في المجتمع، وضاعت الأمة بسبب الجهل. إلا من رحم ربي وعصى. فالطفلة قاعدة في الفصل في حصة الرسم، الأبلة موضوع الرسم النهاردة عن فصل الربيع. عندنا في مصر فصل الربيع عن الخضرة، ترسم شجرة، ترسم وردة، جنينة، جمال، حاجات كده، فراشات. أه والله العظيم ارسموا الربيع. كل الفصل رسم شجر، ورسم ورد، ورسم خضرة، وبنت رسمت المصحف. والله الإخوة هكذا، المصحف. طفلة رسمت إيه؟ المصحف. وراحت للأب، يا بنتي إيه ده؟ الربيع رسمالي مصحف. وغضبت وهتضرب البنت. البنت لما لقيت فيه ضرب قالت لها ماما بتعلمني في البيت ان القرآن ربيع قلبي. يا ويل المعلمة، والله بكت. قالت لها يا بنتي انا المخطئة، احنا اللي بعدنا عن الدين يا بنتي. الطفلة في بيئة ايمانية، دايما امها تعلمها الاذكار، فبتقول لها حديث النبي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، فتعرف الربيع ان هو ايه؟ رسمت القرآن. قالت لها يا بنتي احنا اللي بعدنا عن ديننا، مش انت يا بنتي، ارسم الربيع اللي تعرفيه يا بنتي، هو ده الربيع، هو ده الربيع، ربيع القلب ونور الوجه. فالله يرضى عليكم قبل ما تخطئوا تبينوا. اسأل بس، اسأل. شفتني على خطأ اسألني عشان اقول لك. شفت موقف اسأل. يبقى عندي التوبة النصوح مانع من العقوبة، عندي الحسنات المحية مانع، ثلاثة الابتلاءات المكفرة. في بعض الناس يكون عنده خلل في بعض الواجبات، لكن ربنا ابتلى بمرض انت ما تتحملوش هو متحمله. اه والله انا اعرف ناس بيغسلوا كلى ثلاث مرات في الاسبوع وصابرين، صابرين قوي، احمدوا ربنا. وانا عندي الكليتين تمام وقل صبري وعمال اتهم. في ناس والله يا اخوه، كنت في الكويت في زياره من زعان، كان معي بعض المشايخ، فكان ينام معنا في الحجره. والله يا اخوه ما بيعرف ينام الا بجهاز اصطناعي، خراطيم وحاطط فوش، واللي ما اقدرش انام لازم احط وانا بتنفس عادي براحتي. شوف ده مبتلى ازاي وصابر وبيحمد ربنا. الله، والابتلاءات بتغفر الذنوب وتكفرها وترفع الدرجات، فده مانع من تطبيق العقوبة في الآخرة. أربعة الشفاعة. مش النبي قال لكل نبي دعوة؟ فتعجل كل نبي دعوته وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ما صلوا عليه، بل وقال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. ما صلوا عليه، مش في أي حد، في اللي ارتكبوا كبائر. محد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. حديث جبريل في الصحيح، حديث أبي ذر، النبي قال جاءني جبريل فأخبرني أنه من مات من أمتي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. أبو ذر يقول للنبي إيه؟ وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. أبو ذر كرر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. ما تصلوا عليه. منهج منهج يا إخوة. ديننا جميل بس نفهمه. ديننا جميل بس نرجع للعلماء. ديننا جميل ما ناخدوش من الإنترنت. ناخده من أهل العلم الثقات. نفهم ديننا صح. يبقى فرض العين من فعله يثاب ومن تركه يأثم ومتوعد بالعقاب. فرض الكفاية بقى عشان نختم اللقاء ده. إذا فعله البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يفعله أحد من الجميع يأثم الجميع. مثال، إحنا قاعدين كده، الحاج اسمه إيه؟ الوالد اسمه إيه؟ الحاج بزهير، معدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سيد رد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كده قمت بالواجب ورفعت عنكم كلكم الاسم، لأن رد السلام فرض كفائي. لو ما حدش مننا رد نأثم جميعا. واحد مات مسلم وجبنا المسجد عشان نصلي عليه الجنازة، ما فيش ولا واحد في المسلمين يعرف يصلي الجنازة. يا واقعة سودة المدينة كلها تأثم. أو الله، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية. الحمد لله عندنا شيخنا الشيخ أنس بيعرف يصلي الجنازة، رفع الاسم عن مدينة هايبرون كلها. عرفت دور أهل العلم كم يرفعون عنا من آثام؟ أو الله، والله يا إخوة وجود طالب العلم في مدينة يرفع حرجا عن المدينة بأثرها. يا طبعا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فده معنى الحق، إما أن يكون عين وإما يكون كفائي. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل إن شاء الله.
Liebe Geschwister, nachdem wir das Thema vorhin angesprochen haben, dass man sich vergewissert, bevor man urteilt, sich vergewissert, die Hintergründe nachfragt, und wir haben das Beispiel, das letzte war mit dem jungen Mädchen mit den zwei Äpfeln, da würde jemand sagen, was erwartet jetzt der Schirr von uns? Oder was will er? Will er etwa, dass wir niemals jetzt mehr das Schlechte verbieten? Doch. Wir möchten, dass die Leute das Schlechte verbieten. Aber nicht auf die Art und Weise, die du tust. Weil wenn du die Nachricht bekommst und du tust sie weiter oder du siehst etwas und du verbreitest dann weiter, ohne sich zu vergewissern, du hast ja nicht das Schlechte verboten, sondern du hast die Tür vom Schlechten erst geöffnet, weil jeder wird im Nachhinein darüber böse denken und so weiter und so fort. Deswegen, von dir wäre erwartet, dass du direkt zum Schirr gehst und sagst, warum hast du das und das gemacht? So wie Musa a.s. uns beigebracht hat. Er sah bei Khidr a.s. etwas, sofort sagt er, wie willst du ja den Schiff kaputt machen? Warum hast du den Jungen getötet, ohne dass er schuldig ist? Wieso hast du das jetzt? Und danach kommt immer die Antwort, sie stillt deine Neugier. Die macht dich wieder gesund im Verstand und lässt diese Tore für Fitnen oder für Schubuhat oder für Verleumdungen anderer, lässt sie für alle Zeiten zu. Und daher, gerade wenn du dich vergewisserst und nachfragst, da tust du den Munkar, wie gesagt, verbieten. Wenn du ihn siehst am Trinken, sagst du, warum machst du das? Er erklärt dir den Fall und die Sache ist erledigt. Aber wenn du einfach weiter erzählst, dass er am Trinken war oder sonst, dann, subhanallah, hast du gerade eine schlechte Tür aufgemacht. Der Sheikh, mashallah, ist begabt, wenn er uns Beispiele gibt aus der Realität. Und zwei Beispiele will ich euch genau noch weitergeben, genau auch von kleinen Mädchen. Und ich glaube, er nimmt es, weil jeder von euch ist vielleicht Vater, vielleicht ein älterer Bruder, vielleicht hat bald, inshallah, Kinder, dass ihr das lernt. Ein kleines Mädchen in der Schule. Wir hatten eine Lehrerin, eine fleißige Lehrerin, die will ihnen die Mathematik beibringen und die hat dafür etwas Konkretes mitgebracht. Drei Orangen. Die sagte, schaut mal, das ist eins, eine Orange. Das ist zwei Orangen, zwei. Das ist drei, drei Orangen. Hier ist eine. Wie viel hast du? Die sagt, eine Orange.
Viel.
Nee, das, wahde, wahde.
Ah, wahde, wahde.
Das ist eine Orange, das ist zwei und so weiter. Dann hat er ihnen, hat ihr diese drei Orangen gegeben und sagt, wie viel sind es? Dann sagt sie, vier Orangen. Ich habe dir drei gegeben. Wie viele Orangen hast du jetzt? Die sagt, ich habe vier. Die sagt, willst du mich verrückt machen? Hier, ich gebe dir eins, zwei, drei. Wie viele Orangen hast du jetzt? Die sagt, ich habe immer noch vier. Die wollte sich schlagen, keine Ahnung. An dem Moment kam die Leiterin und er sieht hier ein bisschen Chaos. Geht rein, was ist denn los? Ich sage, dieses Mädchen will mich kaputt machen im Kopf. Ich gebe ihr ein, zwei, drei Orangen. Wie viel hast du? Die sagt vier. Die Leiterin war ein bisschen erfahrener. Die sagte zu ihr, wir haben dir drei gegeben. Du hast gesagt, du hast jetzt vier. Zeig die mir. Die sagt hier. Eins, hier zwei, hier ist drei und tut in ihre Tasche und die hat eine von zu Hause gehabt. Die sagt, hier ist die vierte. Das Mädchen in ihrer Natur, mit ihrem Verstand, wenn man mich fragt, wie viel hast du? Ich habe wirklich vier, weil die hat im Hinterkopf, sie hat auch noch eins in der Tasche. So von daher nicht immer voreilig reden und schlecht denken von anderen. Und genauso, das ist wirklich ein heftiges Beispiel. Eine andere Lehrerin, so man kann immer auch von kleinen Kindern lernen. Ja? Wissen hat keine Grenzen im Alter. Du kannst auch von dem Jüngsten unter uns lernen. Möge Allah Azza wa Jalla uns nützliches Wissen geben. Ein kleines Mädchen ist im Unterricht, die sind gerade bei Kunstunterricht. Und die Lehrerin sagt, jetzt ist Frühling und so weiter und so fort. Jeder soll für mich was Fröhliches über den Frühling machen. So das eine Kind malt eine Blume, das andere macht Schmetterlinge, Sonne, keine Ahnung. Und ein Kind kommt und sie hat den Koran auf dem Papier. Die Lehrerin sagt zu ihr, willst du mich auch kirre machen? Ich sage, male etwas über Frühling und du bringst mir den Koran, verstehst du nicht, wie es ist? Das Mädchen beginnt zu weinen. Weinst du auch noch? Die sagte, Mama hat mir zu Hause beigebracht, ein Dua vom Propheten, wo es drin steht, O Allah, lass den Koran als das Frühling unserer Herzen sein. So für mich, Koran ist Frühling. Das sind Worte des Propheten. Die Lehrerin umarmt sie, küsst sie, sagt, doch, doch, meine Tochter, du hast eigentlich recht. Nur seitdem wir unsere Religion nicht so besonders kennen, wirken oder erscheinen solche Dinge für uns also nicht nachvollziehbar. Liebe Geschwister, daher, bevor du jemanden beschuldigst, sich vergewissern. Also, die guten Taten, wenn die überwiegen, die können auch ein Grund, weshalb man nicht bestraft wird. Dann haben wir der dritte Punkt. Das sind ja die Versuchungen, die harten Versuchungen, die dafür sorgen, dass einem seine Sünden vergeben würden. Yani der Schirr sagt, ich kenne Leute, und vielleicht ihr bestimmt, die schwere Krankheiten haben. Der eine macht vielleicht yani Dialyse, der muss immer sein Blut reinigen, Nierenprobleme. Dreimal in der Woche, extrem schwere Angelegenheit, du kannst es nicht ertragen. Aber der zeigt Geduld und ist zuversichtlich, das zählt als Sündenvergebung. Er sagte, ich war in Kuwait und in einer Gruppe von Schuyuch und so weiter. Einer, der kann nachts nicht schlafen, außer mit einer künstlichen Beatmung. Seit Jahren, er sagte, Alhamdulillah, wenn ich das nicht mache, lebe ich nicht. Er sagte, ich lege mich auf die Couch und schlafe ich ein, merke ich gar nichts von dieser Welt. Und dieser braucht immer sein Gerät dabei. So von daher, du weißt nicht, was für dich ein Grund sein könnte, weshalb Allah Azza wa Jalla dir deine Sünden vergibt, beziehungsweise von der Strafe yani verschont. Vierter Punkt, liebe Geschwister, ist die Schafa'a des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Diese Schafa'a, yani Rasulullah sallallahu alaihi sagte, es gab keinen Prophet von mir, außer der hatte einen erfüllten Dua. Nuh, der hat Dua gemacht. Jeder Prophet hat einen erfüllten Dua gemacht und er hat es bekommen. Er sagte, aber ich wollte mein Dua für meine Umma aufbewahren am jüngsten Tag. Dass Rasulullah sallallahu alaihi Dua macht für diese Umma. Rasulullah sallallahu alaihi sagt, und meine Schafa'a wird für die
Begehenden oder für die großen Sünden Begehenden. Für diejenigen, die großen Sünden begehen, für die will Rasulullah seine Schafa'a aufbewahren. Und dazu noch, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen allgemein vergibt. Rasulullah s.a.w. sagte, Jibril kam zu mir und hat mir eine frohe Botschaft gegeben. Jeder von deiner Umma, der La ilaha illallah sagt, der wird in Jannah gehen. Abu Dharr radiallahu anhu sagt, ja Rasulullah, selbst wenn er Zina begeht und Diebstahl, er sagte, auch wenn er Zina begeht und Diebstahl macht. Abu Dharr sagt, ja Rasulullah, wenn er Zina trotzdem macht und klaut, er sagt, auch wenn er Zina macht und klaut. Ja Rasulullah, vielleicht habe ich nicht richtig verstanden. Er begeht Zina und klaut und er wird auch in Jannah gehen. Da sagt Rasulullah, ja, auch wenn er Zina begeht und nochmal klaut und er wird in Jannah gehen, trotz der Nase von Abu Dharr. So ein Spruch im Arabischen, das heißt, ob Abu Dharr will oder nicht. Von daher, liebe Geschwister, das ist grob ja die Pflichten oder in Bezug auf Pflicht des Individuums. Und wir haben wir gesagt am Ende, ein kollektives Wissen. Eine kollektive Pflicht. Das heißt, wenn einer es macht, erfüllt ja die Aufgabe. Wie wenn jemand jetzt hier reinkommt und er sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ist es Pflicht zu erwidern. Aber wenn nur einer sagt, alaikum assalamu alaikum wa barakatuh, er hat von uns dieses Erschwernis genommen, sind wir nicht gefragt. Aber wenn keiner antwortet, dann sind wir alle mit der Schuld gezogen. Oder wenn jemand stirbt in einer Stadt und wir haben niemanden, der für ihn Janaza Gebet macht. Das gibt es heutzutage noch. Geht bestimmte Länder oder bestimmte Städte, hier auch in Deutschland. Ganze Stadt, jemand stirbt, keiner weiß, wie man ihn wäscht. Jemand ist tot, keiner weiß, wie man Takfir macht. Keiner weiß, wie man Janaza Gebet macht. Jetzt, wenn unter uns einen gibt, der sich mit dem Wissen beschäftigt, der das Islam studiert und er kann diese Aufgabe erfüllen, der hat mit Allahs Hilfe so die Schuld von der ganzen Stadt übernommen. Möge Allah Azza wa Jalla uns in unserer Religion festigen, uns nützliches Wissen geben und wir werden inshallah ta'ala morgen weitermachen. Wa jazakum Allahu khairan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Subhanakallahu wa hamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.